not from.
Yeah.
Yeah. Mm-hmm. Ja, liebe Geschwister, das Thema meines heutigen Vortrags lautet Wiederkunft Jesu und Weltgericht, zwei Eckpunkte der Eschatologie. Die Bibel berichtet sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament an vielen Stellen von der Wiederkunft Jesu. Jesus Christus ist vor über 2000 Jahren auf die Erde gekommen. Dort ist er zur Sühnung unserer Sünden am Kreuz gestorben und nach 3 Tagen auferstanden und nach einiger Zeit in den Himmel aufgefahren. Aber er hat gesagt, dass er wiederkommen wird und dann nicht in Niedrigkeit, sondern in Macht und Herrlichkeit. Und mit den Legionen Engeln, deren Hilfe er nicht in Anspruch nahm, als er gekreuzigt wurde. Jesus Christus wird zu einem Zeitpunkt wiederkommen, an dem auf der Erde sein Widersacher, der Antichrist, regieren wird. Und er wird den Antichristen und seine mächtigen Heere besiegen und vernichten. Zugleich wird er seine Gemeinde, die dann noch auf der Erde ist, zu sich entgegenrücken und dann mit ihnen auf die Erde kommen. Dort wird seine Gemeinde dann Zeuge seines siegreichen Kampfes gegen den Antichristen werden. Aber es ist in der Bibel auch die Rede davon, dass er zum Gericht kommen wird und dass der Tag seiner Wiederkunft ein Tag des Zornes Gottes sein wird. Und dann spricht die Bibel auch von einem Weltgericht, bei dem Gott alle Menschen richten wird. Und hierbei ist die Wiederkunft Jesu nach meiner Überzeugung nicht identisch mit dem Weltgericht, denn zwischen der Wiederkunft Jesu und dem Weltgericht liegt die 1000-jährige Herrschaft Jesu mit seinen Jüngern oder, je nach Verständnis, einem Teil seiner Jünger, etwa der Märtyrer, auf der Erde. Erst dann findet das Gericht Gottes über alle Menschen statt. Besonders im Hinblick darauf, dass es sowohl zur Wiederkunft Jesu als auch zum Weltgericht, als auch zu der Frage, ob es sich dabei tatsächlich um zwei verschiedene Ereignisse handelt, unter bibeltreuen Christen unterschiedliche Auffassungen gibt, möchte ich in diesem Vortrag das erarbeiten, was die Bibel meiner Überzeugung nach über Wiederkunft Jesu und Weltgericht sagt. Und ich möchte auch deutlich machen, dass es sich bei der Wiederkunft Jesu und dem Weltgericht um die allerwichtigsten Ereignisse handelt, die in der Zukunft geschehen werden. Denn bei der Wiederkunft Jesu wird ein für alle Mal die Machtfrage in der Welt gelöst und im Weltgericht wird über das ewige Schicksal eines jeden Menschen entschieden. Das ist wichtiger als alles andere, auch wenn inzwischen für viele Christen politische und soziale Angelegenheiten oder Fragen des persönlichen Wohlbefindens wichtiger geworden sind, sodass sie über die allerwichtigsten Dinge kaum noch reden oder nur noch von Jesus als dem Gott der Liebe und der Barmherzigkeit reden und sowohl die Wiederkunft Jesu Christi als auch Gottes Gericht ausblenden oder verharmlosen. Und ebenso wichtig ist die Tatsache, dass das Urteil Gottes im Weltgericht und damit das ewige Schicksal eines jeden Menschen in seinem Leben auf dieser Erde entschieden wird und davon abhängt, ob er Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat oder nicht. Wer dies nicht getan hat, wird in alle Ewigkeit keine Rettungsmöglichkeit mehr finden. Wann Jesus wiederkommt, wissen wir nicht. Wir können und dürfen auch nicht versuchen, dies vorauszuberechnen, wie dies auch manche gläubigen Christen getan haben, wie zum Beispiel Johann Albrecht Bengel. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 36 selbst, dass weder die Engel im Himmel noch er selbst dies wissen, sondern allein der Vater. Aber Jesus sagt auch, dass es Zeichen gibt, die seiner Wiederkunft vorangehen werden und auf die seine Gemeinde achten soll. Und das sind vor allem die Wiederentstehung Israels, die Sammlung der Juden in ihrem Land nach ihrer Vertreibung im Jahre 70 nach Christus. Wir wissen ja, Die Juden unternahmen ja im Jahre 66 nach Christus einen Aufstand gegen die römische Besatzungsmacht und Jerusalem wurde mehrere Jahre belagert, dann im Jahre 70 nach Christus von den Römern erobert, wobei der Tempel zerstört wurde und die Bewohner Jerusalems und der Umgebung wurden in sehr viele Länder in aller Welt von den Römern verschleppt und als Sklaven verkauft. Aber die Bibel sagt eben auch, dass Israel als Staat wieder entstehen wird in der Endzeit und dass sich die Juden aus aller Welt wieder in Israel sammeln und dass dieser Staat auch gegen eine Übermacht von Feinden behauptet wird, mit Gottes Hilfe. Und die Bibel sagt als Zeichen, nennt als Zeichen der Endzeit auch die Ausbreitung des Evangeliums auf der ganzen Welt. Und andererseits aber auch spricht die Bibel von Glaubensabfall und Verbreitung von Irrlehren innerhalb seiner Gemeinde und das Auftreten falscher Christusse und falscher Propheten. Und das alles können wir auch seit langem beobachten, sowohl was Israel betrifft, als auch die Ausbreitung des Evangeliums, nicht zuletzt auch durch die Übersetzung des Evangeliums in immer mehr Sprachen. Immer mehr Völker kennen das Evangelium aufgrund dessen. Und aber auch die biblische Wahrheit wird in den westlichen Ländern immer mehr verkürzt und ausgehöhlt, dabei sogar bei vielen Evangelikalen. So wird zum Beispiel von der Notwendigkeit der grundlegenden Umkehr, von der Heiligung und Nachfolge, von der Selbstverleugnung, des Kampfes gegen die Sünde und der Buße über erkannte Sünden kaum noch gesprochen. Und es gibt viele falsche Propheten, die einen Jesus verkündigen, der in erster Linie für Gesundheit, Wohlstand, Wohlbefinden und weltliches Wohlergehen sorgt. Oder es wird ein Jesus verkündigt, der nichts fordert, der den Menschen ihre Wünsche erfüllt, der für alles Verständnis hat und alles toleriert und verzeiht, und zwar auch ohne Buße. Und hinzu kommen weitere Zeichen, wie das gehäufte Auftreten von Erdbeben und anderen Naturkatastrophen, von Hungersnöten, Kriegen und Bürgerkriegen, sowie schließlich eine weltweite Christenverfolgung. Wohlgemerkt, Christenverfolgungen hat es schon im Altertum gegeben, schon zur Zeit der Apostel. Aber die Bibel spricht in der Endzeitrede Jesu in Matthäus 24 auch davon, dass zuletzt auch eine weltweite Christenverfolgung stattfinden wird. Und eine weltweite Christenverfolgung hat es bisher noch nicht gegeben. Ja, und all diese Zeichen, bis auf die weltweite Christenverfolgung, sind seit mehreren Jahrzehnten festzustellen, und zwar mit zunehmender Intensität und Beschleunigung. Und auch einige der in Offenbarung 6 genannten Zeichen sind auch schon erfüllt, denn ich deute den roten Reiter aus Offenbarung 6 auf den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Darüber hatte ich ja gestern schon etwas gesagt. Und die Gemeinde Jesu, jedenfalls in den westlichen Staaten, achtet immer weniger auf die Zeichen der Endzeit. Die Wiederkunft Jesu wird zwar bei den Evangelikalen im Gegensatz zur liberalen Theologie nicht geleugnet, wohl aber in eine unbestimmte Zukunft verschoben oder verdrängt. Man hegt auch immer mehr den Glauben an einen Fortschrittsoptimismus, wie ihn früher nur die liberalen Theologen vertreten hatten, und man bejaht im evangelikalen Lager zunehmend die ökumenischen Ziele Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung als Aufgabe und Ziele der Gemeinde Jesu, obwohl gerade diese Bestrebungen Wege der endzeitlichen Verführung sind. Auch der Glaube an eine in Frieden, Gerechtigkeit und Toleranz lebende Menschheitsgemeinschaft nimmt unter Christen immer mehr zu und damit auch die Sympathie für politische Einheitsbestrebungen, etwa seitens der EU und der UNO. Der Kampf gegen Irrlehren und die Abgrenzung von Kirchen und theologischen Richtungen, die Irrlehren vertreten, gilt hingegen als fundamentalistisch und als spalterisch. Und stattdessen wird immer mehr eine religiöse Einheit aller christlichen bzw. sich christlich nennenden Kirchen auf der Grundlage eines lehrmäßigen Pluralismus angestrebt und befürwortet. Einheit in der Vielfalt ist so eines der Schlagwörter, auch unter Evangelikalen. Also nicht mehr Einheit in der Wahrheit, sondern Einheit in der Vielfalt. Einheit auf der Grundlage eines Pluralismus, der sowohl Wahrheit wie auch Irrlehre beinhaltet und gleichermaßen nebeneinander gelten lässt. Wer demgegenüber auf Zeichen der Endzeit aufmerksam macht, insbesondere wer vor dem Glaubensabfall und vor Irrlehre und vor der Aushöhlung der biblischen Glaubenslehre warnt, der wird immer mehr als fundamentalistischer Endzeitapostel abgestempelt und aus den Gemeinden ausgegrenzt. Das sind alles schon ernste Entwicklungen. Andererseits müssen wir uns vor Spekulationen hüten und uns zum Beispiel immer bewusst bleiben, dass der Staat Israel schon im Jahr 1948 gegründet wurde, was sicherlich ein wichtiges Zeichen der Endzeit war und ist, und dass seitdem aber schon fast 70 Jahre vergangen sind, ohne dass Jesus wiedergekommen ist. Und vor allem wissen wir auch nicht, wie viel Zeit zwischen den einzelnen in der Bibel genannten Zeichen der Endzeit bis zum Ende vergehen wird. Beherrscher der gesamten Welt wird zum Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu der Antichrist sein. Ein Mensch, der völlig vom Satan inspiriert ist und von diesem auch übernatürliche Fähigkeiten erhalten hat, sodass er bedeutende Zeichen und Wunder tun kann. Das können wir nachlesen im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 9, sowie in Offenbarung 13, Vers 2. Diese Zeichen und Wunder werden von den Nichtchristen, aber auch von den Gläubigen, die sich verführen lassen, als von Gott und vom Heiligen Geist stammend angesehen. Und außerdem wird der Antichrist bedeutende Fähigkeiten als Politiker, als Diplomat und als Wirtschaftsfachmann haben. Er kommt meiner Meinung nach aus einem wiederentstehenden römischen Reich, das in Daniel in Kapitel 7 vorausgesagt ist und von dem ich glaube, wie ich schon gestern sagte, dass es sich dabei um die EU handelt, die zurzeit dabei ist, zu einem Bundesstaat zusammenzuwachsen. Antichrist bedeutet zugleich gegen Christus, als auch anstelle von Christus. Er beansprucht gegenüber den Juden, der Messias zu sein und wird von ihnen auch, wenn er auftritt, als solcher anerkannt. Der Menschheit als Ganzes verspricht er Frieden und Sicherheit sowie Gerechtigkeit und Wohlstand. Krieg, Hunger, Diktatur, Rassismus, Unterdrückung und Umweltzerstörung will er abschaffen. Er wird nach dem Ratschluss Gottes 7 Jahre als Weltherrscher regieren, wobei er die gläubigen Christen, aber auch alle anderen Menschen, die eine absolute Wahrheit bzw. vermeintliche Wahrheit vertreten während dieser gesamten Zeit, verfolgen wird. Es gibt natürlich nur eine Wahrheit, das ist die der Bibel. Aber der Antichrist, der wird wohl nicht nur gläubige Christen verfolgen, sondern auch andere, die eine vermeintlich absolute Wahrheit vertreten, wie etwa fundamentalistische Moslems. Denn auch die würden nicht in dessen Konzept passen. Das ist jedenfalls meine Überzeugung, dass er 7 Jahre regieren wird. Ich weiß, dass es viele Geschwister gibt, die davon ausgehen, dass er nur 3,5 Jahre regieren wird. Auf diese Frage werde ich aber später noch etwas näher eingehen. In der zweiten Hälfte seiner Herrschaft will er von allen Menschen angebetet werden. Auch gebietet er allen Menschen, ein bestimmtes Zeichen an Hand oder Stirn zu tragen. Wer dies verweigert, der wird nichts mehr kaufen oder verkaufen können und muss außerdem noch damit rechnen, getötet zu werden. Das können wir in Offenbarung 13 und 14 nachlesen. Ich will das an dieser Stelle jetzt nicht vorlesen. Ich denke, diese Kapitel sind den meisten schon mehr oder weniger bekannt und jeder kann und sollte das dann aber anschließend oder zu Hause noch nachlesen. Auch die meisten anderen Bibelstellen, die ich nennen werde, werde ich nicht vorlesen, sondern angeben, dass sie das später nachlesen können. Die Juden, mit denen der Antichrist zuvor ein Bündnis geschlossen hatte und die ihn als Messias anerkannt hatten, wird er dann ebenfalls verfolgen, weil sie sich weigern werden, ihn anzubeten. Trotz dieser schweren Konsequenzen mahnen Jesus und Johannes die Gläubigen zur Treue zu Jesus Christus, weil sie ansonsten ihr ewiges Heil verlieren würden. Das sagt Jesus schon in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, Vers 13, wo er sagt, nur wer bis zum Ende beharren wird, der wird selig werden. Und auch in Offenbarung 13, Vers 9 folgende und Offenbarung 14, Verse 9 bis 12 sagt er das. Aber da möchte ich doch einige Verse vorlesen. Das erscheint mir doch so wichtig und dass ich aus Offenbarung 14 doch einmal die Verse 9 bis 12 vorlesen möchte. Offenbarung 14, Verse 9 bis 12. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Da sagt der Engel im Auftrag Jesus diese sehr ernsten Worte. Wir müssen also, wenn wir in diese Zeit kommen werden oder kommen sollten, unbedingt Jesus die Treue halten und dürfen das Zeichen des Antichristen nicht annehmen. Der Antichrist wird aber nicht nur die wahren Gläubigen verfolgen, sondern in der zweiten Hälfte seiner siebenjährigen Weltherrschaft auch die von Jesus Christus und seinem Wort abgefallenen christlichen Kirchen, die in der Offenbarung in ihrer Gesamtheit als Hure Babylon bezeichnet werden. Das können wir in Offenbarung Kapitel 17, die Verse 15 bis 17 nachlesen. Obwohl diese abgefallenen christlichen Kirchen dem Antichristen wohlgesonnen waren und ihn sogar unterstützt hatten. Dass er 7 Jahre regieren wird und nicht etwa nur 3,5 Jahre, ist allerdings nicht unumstritten. Zwar sprechen die meisten Bibelstellen, die sich auf ihn und auf die Dauer seiner Herrschaft beziehen, nur von 3,5 Jahren, beziehungsweise von 42 Monaten oder von 1260 Tagen oder von einer Zeit, zwei Zeiten und einer halben Zeit. Das können wir zum Beispiel lesen in Offenbarung 12, Vers 6 oder in Daniel 7, Vers 25, Daniel 12, Vers 7 oder in Offenbarung 12, Vers 14. Aber aus Daniel 9, Vers 27 ergibt sich meiner Meinung doch, dass der Antichrist in der gesamten 70. Jahrwoche, das heißt in den letzten 7 Jahren vor der Wiederkunft Jesu, seine Weltherrschaft ausüben wird. Denn die 70. Jahrwoche kann sich nicht unmittelbar an die 69. Jahrwoche angeschlossen haben, weil Jesus unmittelbar nach der 69. Jahrwoche gekreuzigt wurde, sodass derjenige, der in Daniel 9, Vers 27 als handelndes Subjekt bezeichnet wird, nicht Jesus sein kann. Und ich glaube deshalb, dass zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche eine bis heute noch nicht geschlossene Lücke besteht und dass die 70. Jahrwoche der Wiederkunft Jesu unmittelbar vorausgeht und dass sich die Aussagen von Daniel 9, Vers 27 ausschließlich, also eindeutig auf den Antichristen beziehen, wenn es dort also heißt, er wird einen starken Bund schließen, er wird in der Mitte der Woche die Speisopfer abschaffen und einen Gräuel der Verwüstung aufrichten. Das würde ich also auf den Antichristen beziehen. Und das bedeutet dann meiner Meinung, dass er auch während der gesamten 70. Jahrwoche regieren wird. auch wenn es da Unterschiede geben wird. Und zwar in dem Sinne, dass seine totalitäre Herrschaft tatsächlich erst sich nur auf die letzten 3,5 Jahre erstreckt. In dieser Brutalität, wie es in Offenbarung 13, 14 beschrieben wird, wo er etwa verlangt, dass alle ihn anbeten und sein Zeichen nehmen. Ich denke, in der Form wird er tatsächlich nur 3,5 Jahre regieren, aber als Weltherrscher, der die Christen auch schon zu diesem Zeitpunkt verfolgen wird, wird er 7 Jahre regieren. Ja, und diese zweiten 3,5 Jahre werden von der Bibel meiner Meinung nach deshalb besonders hervorgehoben, weil sie besonders schrecklich sind und weil Gott dann in besonderer Weise zum Treubleiben und Ausharren ermahnt. Der Antichrist wird Israel mit einer riesigen Heeresmacht belagern, nachdem er sich gegen Israel gewendet hat, also zu Beginn der zweiten Hälfte seiner Herrschaft, zu Beginn der letzten 3,5 Jahre. Zugleich wird es aber zu diesem Zeitpunkt möglicherweise auch einflussreiche Gegner des Antichristen in der Welt geben, die sich gegen ihn und seine Weltherrschaft auflehnen und gegen ihn kämpfen. So heißt es in Daniel 11, Vers 40, dass sich der König des Südens mit ihm messen wird und dass der König des Nordens gegen ihn anstürmen wird. Ich glaube, dass es sich hierbei um eine Prophetie mit doppelter Erfüllung handelt. Das heißt, dass sich diese Prophetie zwar schon mit Antiochios Epiphanes erfüllt hat. Das war ein syrischer König, der eines der Nachfolgereiche Alexanders des Großen regierte und der circa 165 vor Christus gegen den König Ptolemäus von Ägypten kämpfte und im weiteren Verlauf auch den Tempel in Jerusalem entweihte und die Juden zum Abfall von ihrem Glauben zu zwingen suchte. Aber ich glaube, dass sich diese Prophetie auch nochmals erfüllen wird, und zwar mit dem Antichristen, von dem Antiochos Epiphanes einer seiner Vorläufer war. Denn einige Aussagen in Daniel 11, etwa die Verse 36 bis 39, können sich nicht auf den relativ unbedeutenden König Antiochos Epiphanes beziehen. In Daniel 11, Vers 36 heißt es, und der König wird tun, was er will, und wird sich überheben und groß tun gegen alles, was Gott ist. Und gegen den Gott aller Götter wird er Ungeheuerliches reden, und es wird ihm gelingen, bis sich der Zorn ausgewirkt hat. Denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Das denke ich, das kann nicht auf diesen unbedeutenden König Antiochos Epiphanes sich beziehen, der damals wirkte. Das geht da schon rüber hinaus. Und in diese aufs Äußerste zugespitzte Situation, wo nämlich die Weltherrschaft des Antichristen auf ihrem Höhepunkt steht, kommt Jesus Christus wieder auf die Erde und setzt seine rechtmäßige Herrschaft gegen die angemaßte Herrschaft des Antichristen durch und schafft wahren Frieden. Wir können das in Offenbarung Kapitel 19, in den Versen 11 bis 19 nachlesen. Und im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 8, heißt es, dass er den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes umbringen wird. Das heißt, ein einziger Befehl Jesu Christi wird genügen, dass der Antichrist entmachtet und in den feurigen Pfuhl gestürzt wird, wie es dann in Offenbarung 19, Vers 20 auch gesagt wird. Jesus wird die Heere des Antichristen und seiner 10 Hörner vernichten. Die 10 Hörner, von denen in Offenbarung 17 die Rede ist, das sind wohl 10 mächtige Leute, die unter der Herrschaft des Antichristen stehen und jeweils einen Teil der Welt beherrschen. Auch der Antichrist kann die ganze Welt nicht in einer Person beherrschen, sondern er hat sozusagen Unterherrscher, die jeweils 10 Menschen, die jeweils einen Teil der Welt beherrschen. Und die werden natürlich auch zusammen mit dem Antichristen von Jesus entmachtet. Bei der Wiederkunft Jesu werden viele Menschen umkommen. Das sagt die Bibel auch in Offenbarung 14, Vers 20, sowie in Offenbarung 19, Vers 21. Und dieser große Kampf wird in der Bibel auch als Schlacht von Harmageddon bezeichnet, da es in Offenbarung 16 in den Versen 13, 14 und 16 heißt, dass dieser Kampf dort stattfinden wird. Gott selbst versammelt die Armeen der Völker dort, um sie alle gemeinsam zu schlagen. Und Harmageddon ist eine Stadt in Israel am Rande der Ebene Jezreel, am Fuß des Karmel gelegen. Und über diese Schlacht wird an zahlreichen Stellen des Alten Testaments schon berichtet. So wird sie zum Beispiel in Jesaja 34, Verse 2 folgende, als Schlachttag des Herrn bezeichnet, in Micha 4, Vers 11, als die Tenne, wo die Garben gedroschen werden, als die Rache Gottes in Psalm 94, Vers 1 folgende und in Jesaja 35, Vers 4 in ähnlicher Weise. Vor allem aber wird der Tag der Wiederkunft Jesu als Tag des Zornes Gottes bezeichnet. Etwa in Jesaja 36, Vers 20 folgende und in 2. Thessalonicher 1 in den Versen 8 bis 10. Auch in der Natur werden dann Gerichtszeichen erscheinen, es wird Finsternis herrschen, Jesaja 5, Vers 20. Die Erde wird beben, Sacharja 14, Vers 4 folgende, und es wird eisige Kälte herrschen, Sacharja 14, Vers 6. Im Übrigen werden die Strafgerichte Gottes im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu nicht auf die Umgebung von Israel begrenzt bleiben. So wird es vor der Wiederkunft Jesu ein Erdbeben von noch nie dagewesener Stärke und Umfang geben, sodass die Großstädte der Welt, die dort als Städte der Heiden bezeichnet werden, einstürzen werden. Offenbarung 16, Verse 17 bis 19. Hinzu kommt Hagel mit zentnerschweren Hagelsteinen, die auf die Menschen fallen werden. Offenbarung 16, Vers 21. Und alle Inseln verschwinden und die Berge werden nicht mehr gefunden. Offenbarung 16, Vers 20. Da handelt es sich also, abgesehen von der Schlacht bei Harmageddon, kommen da sehr schwere Strafgerichte Gottes über die gesamte Menschheit, wo auch sehr viele Menschen umkommen werden, wenn Jesus wiederkommt und Gericht hält über den Antichristen und seine Heere und über die Welt, die unter der Herrschaft des Antichristen steht. Ja, was sagt die Bibel weiteres dazu aus, zur Wiederkunft Jesu? Als erstes gehe ich dabei davon aus, dass sich die Jünger Jesu, seien es Judenchristen oder nichtjüdische Christen, soweit sie nicht vom Antichristen getötet wurden oder auf andere Weise gestorben sind, zu diesem Zeitpunkt noch auf der Erde befinden und nicht schon zuvor entrückt worden sind. Dies betrifft die sehr umstrittene Frage des Zeitpunkts der Entrückung, mit der ich mich an anderer Stelle ausführlich auseinandergesetzt habe. Ich gehe davon aus, dass die Jünger Jesu bei der Wiederkunft Jesu ihm entgegengerückt werden und dann mit ihm auf die Erde zurückkehren. Zugleich erhalten sie und die verstorbenen Jünger Jesu sowie auch die Gläubigen des Alten Testaments ihren Auferstehungsleib. Davor waren die verstorbenen Gläubigen ohne Leib. Ihren sterblichen Leib hatten sie ja auf der Erde zurückgelassen und ihren Auferstehungsleib hatten sie noch nicht erhalten. Bis dahin lebten sie also im Paradies als Geistseelen ohne Leib. Und das ist es auch, was Paulus im 2. Korintherbrief in Kapitel 5 in den Versen 2 bis 4 anspricht, wenn er dort schreibt, denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen. Paulus wünscht sich also, dass er mit seinem Sterben nicht entkleidet, sondern sofort mit dem Auferstehungsleib überkleidet werden möchte. Dies geschieht aber nur bei denjenigen Gläubigen, die bei der Wiederkunft Jesu noch leben. Wenn Jesus Christus zum zweiten Mal auf die Erde kommt, so ist dies nicht nur ein Siegestag sondern auch ein Tag seines Zornes und des Gerichts. Denn er hat Zorn über die, die sich gegen ihn aufgelehnt haben und seine Jünger und sein Volk Israel verfolgt haben. Und er wird Gericht halten, nicht nur über den Antichristen, sondern auch über seine Heere und seine Helfershelfer. Und diese werden bei seiner Wiederkunft getötet, und das bedeutet, dass sie von Jesus getrennt in unerlöstem Zustand sterben und dass für sie, ebenso wie für alle anderen Menschen, die sterben, ohne sich zu Jesus Christus bekehrt zu haben, in alle Ewigkeit keine Möglichkeit mehr besteht, Frieden mit Gott zu erlangen. Denn nach dem Tod ist es für keinen Menschen mehr möglich, an seinem geistlichen Zustand etwas zu ändern. Und das geht aus zahlreichen Bibelstellen wie Johannes 9, Vers 4 und Hebräer 9, Vers 27 eindeutig hervor, auch wenn die Allversöhnungslehre etwas anderes behauptet. Dass Gott nicht nur ein Gott der Liebe, sondern auch ein Gott des Zornes ist, der über seine Feinde Gericht halten wird und Strafgerichte über die Erde bringen wird. Und dass auch Jesus Christus als Herrscher und Richter wiederkommen wird, der seine Feinde in einem blutigen Kampf besiegt, wird in der heutigen Verkündigung zunehmend verschwiegen oder verharmlost, obwohl doch zahlreiche Bibelstellen davon sprechen. Und zwar, wenn auch nicht nur, so doch vor allem im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu Christi. So wird zum einen ein falsches Gottes- und Jesusbild geschaffen und zum anderen wird Sünde nicht mehr ernst genommen. Und im Gegensatz zu früheren Zeiten denken heute nur noch ganz wenige Menschen darüber nach, was sie tun müssen, um diesem Zorn Gottes zu entgehen. Und die meisten Evangelikalen klammern diese Dinge ebenfalls aus ihrer Verkündigung aus, sodass die Ungläubigen gar nicht erst zu einer Erweckung gelangen. Dass die Wiederkunft Jesu ein Tag des Zornes und des Gerichts ist, bedeutet aber nicht, dass er identisch mit dem Weltgericht ist. Denn zwischen beiden Ereignissen liegt eine tausendjährige Herrschaft Jesu auf der Erde, das sogenannte Millennium oder tausendjährige Reich. Gott wird Himmel und Erde nicht sogleich nach seinem Sieg vernichten, den Jesus errungen hat, sondern er übergibt ihm die Herrschaft über die Erde für 1000 Jahre, sodass er seine rechtmäßige Herrschaft darüber ausüben kann. Bis dahin hatte Satan als angemaßter Herrscher über die Erde geherrscht. Dann aber wird sie Jesus Christus als dem rechtmäßigen Herrscher übergeben und Satan wird restlos entmachtet. Eine solche tausendjährige Herrschaft Jesu auf der Erde wird zwar von mehreren theologischen Richtungen bestritten. Die eine Richtung sagt, dass das tausendjährige Reich geistlich zu verstehen sei und dass damit die Zeit der Existenz der Gemeinde Jesu auf der Erde gemeint sei, in der Jesus Christus herrscht. Und andere nehmen an, dass das tausendjährige Reich nicht nach, sondern vor der Wiederkunft Jesu auf der Erde bestehe. Aber man wird die Beschreibung des tausendjährigen Reiches in Offenbarung 20 in den Versen 1 bis 6 als Beschreibung einer wirklichen Herrschaft Jesu auf der Erde deuten müssen, und zwar nach seiner siegreichen Wiederkunft, die in Offenbarung 19 beschrieben wird. Außerdem ist auch in Jesaja Kapitel 11 von einer Zeit die Rede, in der die Auswirkungen des Sündenfalles in der Tierwelt beseitigt sind. Tiere werden einander nicht mehr fressen, Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken, Kühe und Bären werden zusammen weiden, Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder und so weiter. Auch werden die Tiere die Menschen nicht mehr bedrohen. Das kleine Kind wird am Loch der Otter spielen und seine Hand in die Höhle der Natter stecken, wie es in Jesaja 11, Vers 8 heißt. Auch wird materieller Wohlstand herrschen, die Natur wird viel fruchtbarer sein, als sie es jetzt ist. Auch das kann man aus einigen Stellen im Alten Testament entnehmen, von denen ich annehme, dass sie sich auf diese Zeit beziehen, etwa Psalm 72, Vers 16, Amos 9, Vers 13 folgende, Sacharja 3, Vers 10 und Sacharja 8, Vers 12. Die Menschen werden dann auch viel älter als jetzt. Als Knabe gilt, wer mit 100 Jahren stirbt, und wer 100 Jahre nicht erreicht, der gilt als verflucht. Jesaja 65, Vers 20. Aber dennoch gibt es auch in dieser Zeit den Tod, das heißt, Menschen müssen sterben, wenn auch in sehr hohem Alter, von mehreren 100 Jahren. Der Teufel wird in dieser Zeit gebunden sein, sodass er die Menschen nicht mehr verführen kann. Offenbarung 20, Verse 1 bis 3. Es wird Frieden und Gerechtigkeit auf der Erde herrschen. Psalm 72, Vers 3 und Vers 7. Alle Menschen, auch die Nicht-Wiedergeborenen, müssen sich der Herrschaft Jesu unterordnen, da sie ansonsten sofort bestraft würden. In Sacharja 14, Vers 16 wird gesagt, dass alle, die nach der Wiederkunft Jesu übrig geblieben sind von den Heiden, die gegen Jerusalem gezogen sind, jährlich nach Jerusalem kommen werden, um Gott anzubeten und um das Laubhüttenfest zu halten. Jedenfalls will Gott das so. Aber es werden sich trotzdem nicht alle in diesen 1000 Jahren bekehren, viele werden sich nur äußerlich unterordnen. Man wird ja davon ausgehen müssen, dass ein Teil der Ungläubigen trotz der schweren Strafgerichte Gottes im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu am Leben geblieben sind und somit in das tausendjährige Reich eingegangen sind. So lesen wir in Sacharja 14, Vers 17, dass eben doch nicht alle Völker nach Jerusalem ziehen werden, um Gott anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Dies aber wird bestraft werden, indem Gott es in deren Ländern nicht regnen lässt. Israel wird sich bei der Wiederkunft Jesu bekehren. Das kann man Römer 11, den Versen 25 folgende entnehmen, sowie auch schon Sacharja 12, Vers 10. Und Israel wird auch wieder zum Hauptvolk der Erde werden. Dann wird es wieder ein priesterliches Königreich und ein heiliges Volk werden, was auch seine ursprüngliche Bestimmung war. Jerusalem wird die Hauptstadt der Welt sein in dem tausendjährigen Reich. Und das wird man aus Sacharja Kapitel 2, Vers 12 und Vers 16 entnehmen können. Es handelt sich bei der Beschreibung des Millenniums, des tausendjährigen Reiches, um sehr konkrete Aussagen der Bibel, die auch einen buchstäblichen Sinn ergeben, was dagegen spricht, dass sie lediglich bildlich oder symbolisch zu verstehen seien. Und ein wichtiger Auslegungsgrundsatz besagt, dass Bibelstellen ihrem wörtlichen Sinn nach auszulegen sind und nur dann bildlich oder symbolisch, wenn eine sinnvolle wörtliche Auslegung nicht möglich ist. Und der Zusammenhang dieses Abschnitts spricht dafür, dass sich diese Geschehnisse auf der Erde abspielen und nicht im neuen Himmel oder der neuen Erde. Und ebenso erscheint es nach dem Zeugnis der Bibel ausgeschlossen, dass die tausendjährige Herrschaft Jesu auf der Erde vor seiner Wiederkunft stattfinden soll, wie es eine bestimmte Richtung eben lehrt. Denn die Bibel lehrt vor allem in der Offenbarung eindeutig, dass die Macht des Bösen in der Zeit, die der Wiederkunft Jesu vorangeht, zunimmt. Der Teufel steigert seine Wirksamkeit in dieser Zeit und es kann keine Rede davon sein, dass er vor der Wiederkunft Jesu 1000 Jahre lang gebunden ist. Man bedenke vor allem, dass es vor der Wiederkunft Jesu eine weltweite Christenverfolgung geben wird. Matthäus 24, Vers 9. Und dass der Teufel zurzeit gebunden ist, wird man in Anbetracht der Entwicklung unserer Welt, und zwar nicht nur im Nahen und Mittleren Osten, sondern auch bei uns in Europa in den letzten Jahren und Jahrzehnten, auch wohl kaum annehmen können. Die Argumente, die gegen ein wörtliches Verständnis des Millenniums vorgebracht werden, sind demgegenüber ebenfalls wenig überzeugend. So wird etwa eingewandt, dass es kaum vorstellbar sei, dass in dem Millennium Sterbliche und Auferstandene nebeneinander leben und dass es dem Teufel am Ende der 1000 Jahre wieder gelingen sollte, den größten Teil der Menschheit zu verführen, wie wir es ja in Offenbarung Kapitel 20 ebenfalls lesen. Und solche Ausleger behaupten, dass sich die Aussagen, die sich angeblich auf das tausendjährige Reich beziehen sollen, dass die sich in Wirklichkeit auf den neuen Himmel und die neue Erde beziehen. Sicherlich können wir vieles, was Gott noch tun wird, nicht mit unserem Verstand fassen. Aber ich denke, dass wir uns einfach an das halten sollen, was die Bibel dem natürlichen Sinn ihrer Aussagen nach sagt. Und es erscheint nach den Erfahrungen der gesamten Weltgeschichte durchaus plausibel, dass sich all diejenigen Menschen, die sich nicht wirklich zu Jesus Christus bekehrt haben, sofort wieder zum Aufruhr und zum Ungehorsam gegen ihn verführen lassen werden, sobald der Teufel wieder freigelassen ist, und das trotz des Segens, den sie während der Herrschaft Jesu auf Erden erfahren haben. Denn Auflehnung gegen Gott gehört zum Wesen der gefallenen Welt und Menschheit. Und so wie die Herrschaft des Bösen in der Welt unter der Weltherrschaft des Antichristen ihren Gipfel erreichte, so erreicht am Ende des Millenniums die Auflehnung der Ungläubigen gegen Gott ihren Höhepunkt. Es ist auch davon auszugehen, dass die Angabe von 1000 Jahren wörtlich zu nehmen ist und damit ein wirklicher Zeitabschnitt gemeint ist und nicht nur eine symbolische Bezeichnung für eine mehr oder weniger lange Zeitdauer. Denn 6-mal ist in Offenbarung 20 in den Versen 1 bis 6 ausdrücklich von einer Dauer von 1000 Jahren die Rede. Hier wird auch die Seligpreisung von Matthäus 5, Vers 5 in Erfüllung gehen, wo es heißt: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Es ist ausdrücklich vom Erdreich die Rede, also nicht vom Himmel und auch nicht von der neuen Erde und erst recht nicht von unserer jetzigen Erde. Auf unserer jetzigen Erde regieren, vielleicht von Ausnahmen abgesehen, nicht die Sanftmütigen, sondern die Herrschsüchtigen, die Gerissenen, die Lügner und die Gewalttätigen. Aber im Millennium werden die Sanftmütigen regieren, das heißt diejenigen, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben und sich von ihm in sein Wesen haben umgestalten lassen. Und Sanftmut ist eines der hauptsächlichsten Wesenszüge Jesu. Das können wir in Matthäus 11, Vers 29 lesen. Nicht so eindeutig ist allerdings, wer zusammen mit Jesus Christus in dem 1000-jährigen Reich regieren wird. Man wird wohl als sicher davon ausgehen können, dass alle Gläubigen, die durch den Antichristen getötet wurden, und darüber hinaus wohl auch alle übrigen Gläubigen, die als Märtyrer starben, dazugehören werden. Das wird man Offenbarung 20, Vers 4 entnehmen können, wobei die Märtyrer unter dem Antichristen wohl nur beispielhaft für alle anderen Märtyrer genannt sind. Geht man davon aus, dass auch die zur Zeit der Wiederkunft Jesu noch lebenden Gläubigen bei ihrer Entrückung Jesus entgegengerückt werden und dann mit ihm auf die Erde zurückkehren, so liegt nahe, dass auch diese an der Herrschaft Jesu während der 1000 Jahre beteiligt sein werden. Manches spricht auch dafür, dass auch die gläubigen Juden des Alten Testaments dazugehören werden, denn im Alten Testament wurden den Gläubigen und Treuen auch Verheißungen gegeben, die sich auf diese Welt beziehen. Möglicherweise werden sogar alle Gläubigen des Alten und des Neuen Testaments zusammen mit Jesus Christus in dieser Zeit auf der Erde regieren. Nun gibt es allerdings Bibelstellen, die darauf hinzudeuten scheinen, dass die Wiederkunft Jesu zugleich das Weltgericht sein werde oder dass das Weltgericht zeitgleich mit der Wiederkunft Jesu stattfinden werde. So heißt es in 2. Thessalonicher 1, Vers 9, dass die Ungläubigen bei Christi Ankunft das ewige Verderben und die Strafe erhalten werden. Und 2. Petrus 3, die Verse 10 und 12, verbindet den Tag des Herrn, also seine künftige Wiederkunft, mit dem Ende der Welt, sodass man annehmen könnte, dass danach unmittelbar das Weltgericht und der neue Himmel und die neue Erde folgen müssten. Man muss jedoch beachten, dass in der Bibel mitunter mit einer prophetischen Aussage mehrere Ereignisse vorausgesagt werden. So wird in Jesaja 53 in den Versen 13 bis 15 gleichzeitig das Leiden, die Herrschaft und die Herrlichkeit Jesu beschrieben. Psalm 2 zeigt zugleich Jesus Christus als den vom Vater gezeugten Sohn, seine Verwerfung, seine Gerichte und seine Herrschaft. In Maleachi 3, Vers 1 folgende wird der Dienst Johannes des Täufers und das Kommen Jesu Christi in Herrlichkeit nebeneinander gestellt. Ebenso schließt sich eine Prophetie mitunter nahtlos an eine andere an, obwohl in ihr ein Ereignis vorausgesagt wird, das erst viel später stattfindet. Ein bekanntes Beispiel ist die Endzeitrede Jesu, wo er zunächst über die Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus spricht und dann unmittelbar und dann unvermittelt auf die Zeichen zu sprechen kommt, die seiner Wiederkunft vorangehen werden. Bezogen auf die hier genannten Bibelstellen 2. Thessalonicher 1 und 2. Petrus 3 würde dies bedeuten, dass darin zugleich die Wiederkunft Jesu und das Weltgericht beschrieben werden, ohne dass es sich dabei um ein und dasselbe Ereignis handelt. Außerdem gibt es noch die Auffassung, dass zusätzlich zum Weltgericht ein weiteres Gericht stattfinden werde, in dem entschieden wird, wer von den Überlebenden der Strafgerichte der Endzeit in das tausendjährige Reich eingehen darf und wer nicht. Aber das lehne ich ab. Zumeist wird behauptet, dass das in Matthäus 25 in den Versen 31 bis 46 geschilderte Völkergericht damit gemeint sei. Und dagegen spricht jedoch entscheidend, dass den Schafen, die dort genannt sind, in Matthäus 25, nicht der Eingang in das Millennium versprochen wird, sondern in den Himmel. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt, sagt Jesus in Matthäus 25, Vers 34. Ungläubige oder Namenschristen oder noch nicht bekehrte Juden gehören aber nicht zu den Gesegneten des Vaters. Und das Reich, das den Gläubigen von Anbeginn der Welt bereitet ist, ist nicht das Millennium, das ja seinerseits vergänglich ist, sondern der Himmel bzw. das neue Jerusalem. Und ja, dafür, dass die Wiederkunft Jesu nicht mit dem Weltgericht identisch ist, spricht auch die Tatsache, dass die Bibel nicht aussagt, dass alle Ungläubigen bei der Wiederkunft Jesu getötet werden. Nach dem Zeugnis der Bibel kann man wohl davon ausgehen, dass auch viele Ungläubige in das tausendjährige Reich eingehen werden. Dort werden sie sich der Herrschaft Jesu unterordnen müssen und der Teufel kann sie während dieser tausend Jahre nicht mehr verführen, weil er im Abgrund gebunden ist. Aber am Ende der tausend Jahre erlaubt Gott dem Teufel ein letztes Mal, die Menschen zu verführen, und die große Masse der Menschheit lässt sich auch verführen und greift das Heerlager der Heiligen in Jerusalem, das heißt den Regierungssitz Jesu Christi und der mit ihm regierenden Gläubigen an. Aber Gott macht auch dieser letzten Rebellion ein Ende, indem er Feuer vom Himmel fallen lässt, das die Rebellen tötet. Erst nach Ablauf der tausendjährigen Herrschaft Jesu auf Erden werden der alte Himmel und die alte Erde von Gott beseitigt. Mit dem alten Himmel ist die Atmosphäre, die die Erde umgibt, und der Weltraum gemeint, nicht aber der Himmel als Sitz des Thrones Gottes. Es ist Gott ein leichtes, die ganze Erde und das ganze Universum zu beseitigen und durch eine Neuschöpfung zu ersetzen. So wie Gott aufgrund seiner Allmacht in der Lage war, die jetzige Erde und den jetzigen Himmel zu erschaffen, so ist er auch zu deren Vernichtung und zur Schöpfung eines neuen Himmels und einer neuen Erde in der Lage. Denn an die Stelle des alten Himmels und der alten Erde werden ein neuer Himmel und eine neue Erde treten. So wenig unser jetziger Leib in Ewigkeit Bestand haben wird, sondern durch einen Auferstehungsleib ersetzt werden wird, so wenig werden die jetzige Erde und der jetzige Himmel ewigen Bestand haben. Inwieweit der neue Himmel und die neue Erde von der alten Schöpfung verschieden sind und inwieweit sie dieser ähneln, wissen wir nicht, denn das sagt uns auch die Bibel nicht. Wohl aber wird das neue Jerusalem, von dem es heißt, dass es auf die neue Erde herabkommt, das neue Jerusalem, das wird in Offenbarung Kapitel 21, Vers 9 bis Kapitel 22, Vers 5 mit bildhaften Worten beschrieben, mit Worten, die nicht imstande sind, die wahre Größe und Schönheit dieser Stadt wirklich zu beschreiben, weil es den Menschen hier auf dieser Erde nicht möglich ist, dies auszudrücken und zu verstehen. Im Anschluss an die Schaffung des neuen Himmels und der neuen Erde wird in Offenbarung Kapitel 20, den Versen 12 bis 15, das Weltgericht vor dem großen weißen Thron beschrieben. Zuvor sind auch die Ungläubigen auferstanden. Im Gegensatz zu den Gläubigen sind sie erst nach der tausendjährigen Christusherrschaft auferstanden. Und für sie ist es keine Auferstehung zum ewigen Leben, sondern zum Gericht. Ich gehe davon aus, dass dieses dort beschriebene Weltgericht vor dem großen weißen Thron identisch ist mit dem in Matthäus 25 beschriebenen Völkergericht. Gott ist der Weltenrichter, aber er hat das Gericht seinem Sohn Jesus Christus übertragen. Johannes 5, Vers 22. Entscheidend für Errettung oder Verdammnis ist für jeden Einzelnen, ob er im Buch des Lebens verzeichnet ist oder nicht. Offenbarung 20, Verse 12 und 15. Im Buch des Lebens verzeichnet sind alle Erretteten. Das sind in der Zeit des neuen Bundes alle, die Jesus Christus als Herrn ihres Lebens angenommen haben, sich zu ihm bekehrt haben und von ihm wiedergeboren wurden. Das musste Jesus sogar dem reichen, frommen Pharisäer Nikodemus sagen. Auf andere Weise kann niemand in das Buch des Lebens gelangen, weder durch die Taufe, durch Kirchenmitgliedschaft, durch gute Werke, soziales Engagement oder was auch immer. Wer im Buch des Lebens steht, der ist Kind Gottes. Und dem rechnet Gott seine Sünden um seines Sohnes Jesus Christus willen nicht mehr zu. Entscheidend ist aber auch, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens nicht wieder aus dem Buch des Lebens gestrichen wurde. Dass dies möglich ist, ergibt sich aus 2. Mose 32, Vers 32 folgende und aus Offenbarung 3, Vers 5. Aus dem Buch des Lebens gestrichen werden diejenigen Gläubigen, die von Jesus Christus abgefallen sind oder die sich durch Lauheit, Eigenwillen oder festgehaltene Sünde von ihm abgewendet haben oder die sich von Irrlehre haben verführen lassen und darüber keine Buße getan haben. Wir haben ja Mittwochabend von Bruder Gassmann gehört, in der Gemeinde von Laodicea stand Jesus wieder draußen. Menschen, die einst gläubig waren, sind lau geworden und haben sich nur noch selbst verwirklichen wollen und um sich gekreist, und dadurch ist Jesus aus ihrem Herzen verdrängt worden und er stand jetzt wieder draußen und ruft die Menschen allerdings noch zur Buße auf. Aber wenn sich die Gläubigen in Laodicea und alle, auf die das zutrifft, nicht sagen lassen, dann werden sie aus dem Buch des Lebens gestrichen und sind dann auch verloren. Es wird zwar von vielen bestritten, dass wahre Christen wieder verloren gehen können, aber die Bibel besagt dies eindeutig, und zwar nicht nur anhand der oben genannten Bibelstellen. Die wichtigste Stelle ist wohl Hebräer 6, die Verse 4 bis 6, wo ausdrücklich gesagt wird, dass auch wahre Gläubige von Jesus Christus abfallen können und ihr Heil wieder verlieren. Aber auch zahlreiche andere Bibelstellen, wie zum Beispiel Matthäus 18, die Verse 21 bis 35, Johannes 15, Vers 6, Hebräer 2, Vers 1, besagen das eindeutig. Die Treue zu Jesus Christus ist somit heilsentscheidend. Paulus sagt im 2. Timotheus 4, Vers 7, kurz vor seinem Tod, von sich selbst: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Er sah während seines Dienstes als Apostel, wie sich Gläubige von Jesus Christus abgewandt hatten und auf dem Weg in die Verdammnis waren. Das kann man etwa in Galater 5, Vers 4 oder in Philipper 3, Vers 18 folgende nachlesen. Ja, er sah sogar für sich selbst die Gefahr, dass er anderen predigen könnte und selbst verwerflich würde. 1. Korinther 9, Vers 27. Die Erretteten werden in Matthäus 25, Vers 32 folgender mit Schafen verglichen. Jesus selbst sagt, dass er der gute Hirte ist und bezeichnet seine Jünger und Nachfolger auch als Schafe. Johannes 10, Verse 1 bis 29. Ihnen wird der Eingang in das Himmelreich verheißen, wo sie ewige Gemeinschaft mit Gott und mit ihrem Herrn Jesus Christus haben werden. Zugleich wird ihnen von Gott Lohn zugesprochen, wenn sie Werke erbracht haben, die von Gott als Gold, Silber und edle Steine bewertet werden. 1. Korinther 3, Verse 11 und 14. Und das ist nur bei solchen Werken der Fall, die aus Liebe zu Gott, zu den Geschwistern oder dem Nächsten geschehen sind und nicht etwa aus verborgenem Stolz oder Selbstgerechtigkeit. Und die auch nicht aus eigener Kraft getan wurden, sondern aus der Kraft Jesu Christi. Aber nicht nur aktive Taten und Handlungen, sondern auch bereitwilliges Dulden und Leiden können Früchte mit solchem Wert sein. Es ist anzunehmen, dass dieser Lohn für die Gläubigen von sehr unterschiedlicher Größe sein wird, aber auch, dass viele gar keinen Lohn erhalten werden. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 12, dass es Gläubige gibt, die auf das Fundament Jesus Christus mit Holz, Heu und Stoppeln gebaut haben. Und damit sind Werke gemeint, die aus falschen Motiven oder aus eigener Kraft getan wurden oder die an einem Platz getan wurden, an den Gott den Betreffenden gar nicht gestellt hat. Das Werk solcher Gläubigen wird in der Beurteilung Gottes im Weltgericht verbrennen, das heißt für wertlos erklärt. Sie selbst aber werden wie durchs Feuer gerettet, sagt Paulus in 1. Korinther 3, Vers 15. Und das bedeutet, dass diese Werke aus den Gründen, die ich eben nannte, von Gott nicht anerkannt werden. Denn Gott ist heilig und kann keine Werke anerkennen, loben und belohnen, die aus falscher Motivation oder aus eigener Kraft oder in Eigenmächtigkeit getan werden. Vermutlich, ja, im Gegensatz zu den Gläubigen, die sich wieder von Jesus abgewandt haben und verloren gegangen sind, haben aber auch die, die mit Holz, Heu und Stoppeln gebaut haben, auf ihm, auf Jesus Christus als Fundament gebaut, auch wenn Gott ihnen keinen Lohn schenken konnte, sie sind aber in der Nachfolge Jesu geblieben und damit errettet. Oftmals wird auch gesagt, dass die Gläubigen nicht in das Weltgericht kämen, sondern nur in ein Preisgericht. Begründet wird das etwa mit Johannes 5, Vers 24, wo Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Aber ich denke, dass die Aussage nicht in das Gericht kommen auch bedeuten kann, im Weltgericht freigesprochen zu werden. Wenn Johannes in seinem Evangelium vom Gericht spricht, dann ist das für ihn bedeutend mit Verurteilung. Nicht ins Gericht kommen bedeutet also nicht verurteilt werden. In 2. Korinther 5, Vers 10 wird ausdrücklich gesagt, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Auch in Römer 14, in Versen 10 und 12 heißt es, wir alle werden vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden und so wird nun jeder für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Hier steht im Urtext für Richterstuhl das griechische Wort Bema und dies wird von vielen Auslegern so verstanden, dass damit nicht der Richterstuhl des Weltgerichts, sondern ein Preisrichterstuhl gemeint sei. Aber ich denke, dass Bema ganz allgemein Richterstuhl bedeutet und bin deshalb der Auffassung, dass alle Menschen, Gläubige und Ungläubige, in das Weltgericht kommen. Und die Gläubigen werden darin freigesprochen und für sie ist dieses Gericht zugleich das Preisgericht, in dem auch über ihren Lohn entschieden wird. Eine Überraschung wird der Ausgang des Weltgerichts allerdings für niemanden sein. Denn für jeden Menschen wird sein ewiges Schicksal schon unmittelbar nach seinem Tod klar werden. Denn bereits dann findet eine Trennung zwischen den Erretteten und den Verlorenen statt, indem die Gläubigen in das Paradies oder in Abrahams Schoß gelangen, einen Ort, in dem sie zwar Jesus noch nicht sehen können, wo sie aber dennoch selig sind und Gemeinschaft mit den Engeln und anderen Erlösten haben. Die ohne Jesus Verstorbenen hingegen kommen an den Ort der Qual, wo sie leiden müssen. Sie sind zwar noch nicht verdammt, aber unselig. Das kann man der Rede Jesu über den reichen Mann und den armen Lazarus entnehmen, in Lukas Kapitel 16. Beide Gruppen Verstorbener sind nicht tot und schlafen auch nicht, sondern sind bei vollem Bewusstsein. Sie können sich an ihr Leben erinnern und auch andere Menschen erkennen. Eine Erlösung der am Ort der Qual Befindlichen ist ausgeschlossen, denn die Kluft zwischen Paradies und dem Ort der Qual ist unüberbrückbar. Lukas 16, Vers 26. Denn genauso endgültig wie das Schicksal der Gläubigen ist auch das Schicksal derer, die ohne Jesus Christus verstorben sind. Was dies betrifft, so wird zwar von vielen die Ansicht vertreten, dass auch die im Weltgericht Verdammten eines Tages doch noch von Jesus Christus angenommen würden, weil Gottes Liebe eine ewige Verdammnis nicht zulasse, aber diese Auffassung widerspricht klar dem Zeugnis der Bibel. Denn die Bibel sagt eindeutig, dass nicht nur die ewige Seligkeit im Himmel unendlich und ewig sein wird, sondern auch das Schicksal der Verdammten. Und es heißt ja hier, Jesus wird zu den Verworfenen sprechen. In Matthäus 25, Vers 41 und 46, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Und das ewige Leben dauert unbestreitbar endlos. Dann muss das Gleiche aber auch für die Dauer der in dem gleichen Vers genannten ewigen Strafe gelten. Und ebenso falsch ist eine weitere, ebenfalls auch unter Evangelikalen zunehmend verbreitete Lehre, wonach die Verdammten zwar nicht eines Tages errettet würden, sondern dass ihr Bewusstsein irgendwann ausgelöscht würde, sodass sie zu existieren aufhören. Denn wenn die Bibel etwa von Verderben spricht, wie etwa Matthäus 10, Vers 28, wo Jesus seinen Jüngern sagt, dass sie sich vor dem fürchten sollen, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann, so ist damit nicht das Ende der geistigen Existenz gemeint, sondern das endgültige Scheitern und das endgültige Versinken in ein hoffnungsloses Todesgeschick. Und in Matthäus 25, Vers 46 wird von den Verworfenen nicht nur gesagt, dass sie an den gleichen Ort wie der Teufel kommen, sondern auch zu der gleichen Strafe wie er verurteilt werden, die ewig ist. Auch die unselig Verstorbenen erhalten bei ihrer Auferstehung einen neuen Leib. Aber während der Auferstehungsleib der Gläubigen schön und vollkommen sein wird, wird der Auferstehungsleib der Verlorenen ihrem sündhaften Wesen entsprechen und dieses widerspiegeln. Näheres darüber sagt die Bibel aber nicht. Ja, als Ergebnis dieser Betrachtung über Wiederkunft Jesu und Weltgericht haben wir also festgestellt, dass Jesus als Sieger wiederkommen wird, dass er den Antichristen und seine Heere vernichten wird und Gerichte über die Welt kommen lässt. Wenn er wiederkommt, wird auch das Volk Israel erkennen, dass er der Messias war, den sie einst gekreuzigt haben, und sich zu ihm bekehren. Und darauf folgt eine Zeit der tausendjährigen Herrschaft Jesu auf dieser Welt, wobei ein Teil oder vielleicht sogar alle Gläubigen mitregieren werden. Nach der Niederschlagung der letzten Rebellion des Satans und der von ihm aufgehetzten Menschen wird Gott den neuen Himmel und die neue Erde schaffen und es wird das Weltgericht über alle Menschen stattfinden. Die Gläubigen werden dann ewig in der Gemeinschaft mit dem Herrn in dem neuen Himmel und der neuen Erde leben und die Ungläubigen werden ewig von ihm getrennt in der Hölle sein. Wie das Leben in der ewigen Gemeinschaft mit Gott aussehen wird, können wir uns hier und jetzt nicht vorstellen, sondern wir können und dürfen glauben, dass es unglaublich schön sein wird. Das sagte auch Paulus im 1. Korintherbrief in 1. Korinther 2, Vers 8. Und diese Stelle möchte ich doch noch einmal vorlesen. 1. Korinther 2, Vers 8. Dort sagt Paulus, sondern, ja, 1. Korinther 2, Vers 9. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Das wird also so unbeschreiblich schön sein, dass Paulus das auch nicht ausdrücken konnte. Aber Gott möchte, dass wir das glauben, diese Verheißungen. Er hat uns diese Verheißungen in seinem Wort gegeben. Und die ewige Gemeinschaft mit Gott im Himmel, das ist für uns das Ziel unseres Lebens. Das muss für uns auch das Allerwichtigste in unserem Leben sein und bleiben. Und wir müssen alles vermeiden, was uns auf dem Weg dorthin aufhalten oder hindern könnte. Wir müssen unbedingt in der Gemeinschaft mit Jesus Christus bleiben, der uns die Erfüllung dieser Verheißungen schenken wird. Auf keinen Fall sollen und dürfen sich aber bibeltreue Christen wegen Fragen der Endzeitlehre streiten oder sich gar entzweien. Auch ich habe hier zu vielen Einzelfragen der Endzeitlehre Stellung genommen, in denen manche oder auch viele Geschwister eine andere Auffassung haben. Auch wenn wir bestimmte Überzeugungen haben, so müssen wir sie dort, wo eindeutige biblische Aussagen fehlen, neben anderen Überzeugungen stehen lassen. Und das gilt erst recht, wo es nur um Einzelheiten oder Detailfragen geht. Auch und gerade in diesen Fragen müssen wir uns bewusst sein, dass unsere Erkenntnis nur Stückwerk ist. Wir sollen allezeit in der Erwartung des wiederkommenden Herrn leben. Und das Himmelreich, unsere ewige Heimat, soll in unserem Leben an erster Stelle stehen. Das wäre das Wichtigste, was als Frucht meines Vortrags entstehen sollte und nicht so sehr ein Zuwachs an Erkenntnis über endzeitliche Geschehensabläufe. Mögen wir so leben, dass wir uns nicht zu schämen brauchen, wenn Jesus wiederkommt. Und das betrifft unser ganzes Denken und Reden, unsere ganze Gesinnung, unser Tun und unser Wesen. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitte alle, soweit möglich, sich dazu zu erheben. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir für dein Wort danken, indem du uns vieles enthüllst, was hier auf dieser Welt noch geschehen wird. Wir wollen dir dafür danken, dass du siegreich wiederkommen wirst, dass die Herrschaft des Bösen und des Antichristen nur von vorübergehender Dauer sein wird. Du möchtest auch, dass wir an deinem Sieg Anteil haben, dass wir mit dir ewig im Himmel Gemeinschaft haben werden, weil du uns unendlich liebst. Wir sind auch deine Kinder und freuen uns auch darauf. Gib aber, dass uns das im Leben noch wichtiger wird, die Gemeinschaft mit dir und die Ewigkeit. Denn auch bei uns kann es schnell passieren, dass Dinge der Welt oder Sünde zwischen uns und dich treten. Und das soll nicht sein, weil das Hindernisse sind auf dem Weg in die ewige Heimat. So lass uns nun wieder von Neuem erkennen, dass wir uns von allem reinigen und befreien müssen, was dem entgegensteht. Allen Ballast und die uns umstrickende Sünde, die sollen wir ablegen. Und so wollen wir denn in der Gemeinschaft mit dir auch immer weiter wachsen und an deiner Hand mit deiner Kraft auf das ewige Ziel weiterhin zugehen. Amen. Amen.